Das Deutschherrenhaus in Koblenz. Von der Komturei zum Kunstmuseum. Bienvenue und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts 100 Jahre Peter Ludwig. Heute nehmen wir Sie mit an einen ganz besonderen Ort. In das Deutschherrenhaus in Koblenz, in dem das Ludwig-Museum seit 1992 seinen Platz gefunden hat. Man könnte fast meinen, das imposante Gebäude selbst bewahre die Erinnerungen all der Menschen, die hier einst lebten. Heute ist es ein Ort, an dem Geschichte in einen faszinierenden Dialog mit zeitgenössischer Kunst tritt. Das Deutschherrenhaus liegt an einer Stelle, die seit Jahrhunderten als Knotenpunkt der Macht gilt. Dort, wo die Strömungen der beiden großen Flüsse Rhein und Mosel zusammenfließen und auch die Bewegungen der Geschichte aufeinandertreffen. Wer hier ansässig war, konnte Handel kontrollieren, politische Zeichen setzen und Pilger wie Kaufleute gleichermaßen im Blick behalten. Als der Trierer Erzbischof Theoderich II. Im Jahr 1216 die Ritter des Deutschen Ordens nach Koblenz berief, tat er das mit Bedacht. Der Orden, militärisch organisiert und zugleich tief religiös verwurzelt, galt als Garant für Schutz und Einfluss. Und so erhielten die Ritter ein wertvolles Stück Land direkt neben der ehrwürdigen St. Castor-Kirche. Dort entstand in kurzer Zeit eine sogenannte Komturei, ein Ordenshof, der sowohl spirituelles Zentrum war als auch Verwaltungssitz, Wirtschaftshof und Herberge für Reisende. Man kann sich vorstellen, wie hier im 13. Jahrhundert Pferde scharrten, wie Pilger über den Hof gingen, wie die Glocken der Castorkirche den Tagesrhythmus bestimmten. Es gab übrigens noch eine zweite Kirche im heutigen Skulpturenhof. Reste dieser Kapelle sind noch als Ruine erhalten und man kann ihren Grundriss anhand der Pflastersteine auf der Wiese nachvollziehen. Über die Jahrhunderte veränderte sich das Gebäude immer wieder und wurde an neue Bedürfnisse angepasst. Kaum ein Stein blieb unberührt von der Zeit. Die mittelalterlichen Teile des Westflügels erzählen noch heute von der schlichten, robusten Architektur der Ordensritter. Spätere An- und Umbauten, manche elegant, manche eher zweckorientiert, schichten sich darüber wie Jahresringe in einem alten Baum. Ursprünglich gruppierte sich die gesamte Anlage um einen rechteckigen Innenhof, wie es für Komtureien typisch war. Ein praktisches, aber auch repräsentatives Zentrum, um das sich das Leben der Ordensgemeinschaft organisierte. Doch die Geschichte Europas ist voller Brüche und das Deutschherrenhaus blieb davon nicht unberührt. Mit der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlor der Orden seine Macht. Die Komturei wurde aufgelöst. Plötzlich hatte das Gebäude keine geistliche Funktion mehr. Die preußische Verwaltung, die nach dem Wiener Kongress die Region übernahm, nutzte das Gebäude zunächst als Proviantlager für das Militär. Die Nähe zur Festung Ehrenbreitstein und zur Rheinlinie machte es zu einem logistisch günstigen Standort. Die Rheinlinie war eine von Preußen errichtete Verteidigungslinie entlang des Rheins, bestehend aus Festungen und Stützpunkten, um das Gebiet gegen französische Angriffe zu schützen. Nun wurden hier nicht mehr Gebete gesprochen, sondern Säcke geschleppt. Später wanderte dann das Staatsarchiv in das Deutschherrenhaus. Dokumente, die das Leben der Region festhielten, lagerten nun dort, wo einst die Ritter ihre Güter verwalteten. Ein Hinweis darauf, dass man das massive, geschichtsträchtige Gebäude zunehmend auch als bürgerliches Verwaltungszentrum wahrnahm. Die besondere Lage des Hauses, direkt am später so berühmt gewordenen Deutschen Eck, verlieh ihm im 19. Jahrhundert eine neue Bedeutung. Auch wenn das monumentale Kaiser-Wilhelm-Denkmal erst Jahrzehnte später errichtet wurde, war der Ort längst ein symbolischer Brennpunkt. Hier trafen Wasserwege, Kulturgeschichte und politische Botschaften zusammen und mittendrin das Deutschherrenhaus, das all dies stoisch miterlebte. Im späten 20. Jahrhundert schließlich begann für das alte Gemäuer ein völlig neues Kapitel. Peter Ludwig erkannte das Potenzial des Hauses sowohl als historisches Denkmal wie auch als Ort der Begegnung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Von 1990 bis 1992 wurde das Gebäude aufwendig restauriert. Man arbeitete behutsam, denn die Herausforderung war enorm. Wie gestaltet man in einem mittelalterlichen Ordenshaus moderne Museumsräume? Am 18. September 1992 öffnete das Ludwig-Museum Koblenz erstmals seine Tore für Kunstinteressierte. Einquartiert in einem Bauwerk mit fast 800 Jahren Geschichte, entfaltet sich auf 4 Stockwerken internationale Gegenwartskunst. Dieser Kontrast zwischen historischen Mauern und moderner Kunst fällt sofort auf und macht das Museum zu einem besonderen Ort der Begegnung. Das Deutschherrenhaus erzählt die Geschichte der Stadt Koblenz und fungiert als lebendiger Raum für Kunst, der die Stadt mit der kulturellen Identität des Deutschen Ordens verknüpft. Der Grundstock des Museums bestand bei der Eröffnung aus Leihgaben und Schenkungen von Peter und Irene Ludwig. Schwerpunkt der Sammlung ist Kunst nach 1945 mit einem besonderen Fokus auf französische Positionen. Zu den zentralen Künstlern gehören unter anderem Jean Dubuffet, Pierre Soulages und Serge Poljakow. Sie dürfen gespannt sein auf die nächste Podcast-Folge, in der wir uns näher mit dem Bestand der Sammlung beschäftigen werden. Die Sammlung kann übrigens nicht immer vollständig gezeigt werden. Viele Werke befinden sich in Depots und in einem Außenlager. Vierteljährlich wechselnde Sonderausstellungen und sogenannte Interventionen ermöglichen es zeitgenössischen Künstlern, sich aktiv mit der Sammlung auseinanderzusetzen. Dies macht das Museum zu einem sehr dynamischen Ort. Seit Ende der 1990er Jahre wurden auch außereuropäische, zunehmend chinesische und koreanische Künstler in die Sammlung integriert, um Verbindungen von der langen Kunsttradition Südostasiens nach Europa herzustellen. Eine weitere Besonderheit des Ortes ist der sogenannte Blumenhof, das Freigelände zwischen dem Deutschherrenhaus und der Basilika St. Castor. Er verbindet historische Architektur mit moderner Kunst und Natur. Hier können Besucher zum Beispiel die ikonische Skulptur Le Pouce, der Daumen des französischen Bildhauers César, oder die Installation Depot de Mémoire et d'Oubli, Stätte des Erinnerns und Vergessens des Künstlerehepaares Anne und Patrick Poirier bewundern, die eine Verbindung von der römischen Geschichte Koblenz über das christliche Leben bis hin zur preußischen Regentschaft zieht. Die monumentale Metallskulptur von Bernard Venet sowie jene von Jean Scully setzen dagegen die zeitgenössischen Kontrapunkte im Skulpturenpark. Sie machen das Museum zu einem offenen Kunstort, der in den urbanen Raum mit seinen touristischen Besucherströmen integriert ist und neben regelmäßigen Museumsbesuchern auch zufällige Passanten anspricht. Seit 1997 leitet Professor Dr. Beate Reifenscheid das Museum. Als Kunsthistorikerin hat sie das Haus in einen wichtigen Treffpunkt der internationalen Kunstszene verwandelt. Unter ihrer Verantwortung vereint das Museum Ausstellungen, Forschung und künstlerische Auseinandersetzung. Es zeigt ergänzend zur Dauerausstellung in den oberen Stockwerken regelmäßig aktuelle Positionen von etablierten Künstlern bis hin zu Nachwuchstalenten. Im Jahr 2022 markierte das 30-jährige Bestehen des Hauses einen Moment, um Vergangenes zu reflektieren und künftige Perspektiven auszuloten. Die Sammlung entwickelt sich fortlaufend weiter und durch Sonderausstellungen sowie pädagogische Begleitprogramme bleibt das Museum ein moderner und offener Ort. Gegründet aus der Vision zweier Sammler, verknüpft es lokale historische Bezüge mit der internationalen Kunstwelt und trägt damit entscheidend zur kulturellen Identität der Stadt Koblenz bei. Um die Entwicklung des Museums noch besser nachvollziehen zu können, haben wir heute Frau Prof. Dr. Reifenscheid zu Gast. Hallo, Frau Reifenscheid. Es handelte sich 1997 noch um ein sehr junges Museum. Mit welchen Ideen sind Sie damals gestartet? Hatten Sie zu diesem Zeitpunkt bereits eine Vorstellung, wie Sie die Sammlung erweitern wollen?
Als ich hier hingekommen bin, habe ich tatsächlich schon gleich fürs erste Jahr ein Ausstellungsprogramm vorgelegt und hatte mir vorgenommen, dieses Profil, was das Kuratorium der Ludwig-Stiftung ja auch sich überlegt hatte und wahrscheinlich auch mit der Stadt abgestimmt hat, dieses französische Profil erstmal konkret auch durchzusetzen. Musste dann allerdings feststellen, dass das nicht tragfähig ist. Also wir hatten nicht wirklich die Resonanz, die man hätte erwarten können, sollen. Es liegt an vielen Faktoren, denke ich. Aber jedenfalls habe ich nach wenigen Jahren, ich sag mal nach 3 Jahren, festgestellt, dass wir mit Namen, die man hier in Deutschland nicht so kannte, die natürlich alle wahnsinnig faszinierend und spannend sind, aber dass das nicht funktioniert hat in dem Sinne, dass wir auch zufriedenstellende Besucherzahlen generieren konnten, was ja auf der Seite der Stadt natürlich auch von einem Museum erwartet wird. Ja, dass wir hier nicht nur sozusagen Selbstbespaßung machen, sondern dass wir natürlich auch eine halbwegs tragfähige, Gegenfinanzierung auch für das Museum leisten durch Besucherzahlen, durch Katalogverkäufe und alles, was da dran hängt. Und das funktionierte einfach nicht. Deshalb habe ich dann ja auch zügig angefangen, das Profil zu erweitern, hatte das damals auch mit der Frau Ludwig abgestimmt und wir haben es sehr stark auf internationale Füße gestellt, immer auch mit Blick natürlich auf die Sammlung Ludwig.
Warum erweiterten Sie den Fokus auf Künstler aus dem asiatischen Raum?
Ja, der asiatische Raum ist, finde ich, ein großes Faszinosum und richtig angetriggert bin ich natürlich durch die damalige Einladung von Irene Ludwig, die einen Großteil ihrer Direktorinnen nach Peking eingeladen hat 2004, um damals zu schauen, wie ist die Schenkung von Peter und Irene Ludwig, die 1996 vollzogen wurde, wie ist die dort angekommen, wie ist die im Nationalmuseum in Peking eingebettet, wie geht man dort mit dieser wirklich großartigen Schenkung um? Und wir hatten dort, ich meine, 3 Tage sehr intensives Kolloquium mit sehr, sehr vielen Kuratoren, Direktoren aus dem chinesischen Umfeld. Und das war einerseits wahnsinnig schwierig, weil alles auf Chinesisch lief und Übersetzungen ziemlich gruselig abgelaufen sind. Aber es führte für mich zumindest dazu, dass ich erste Kontakte hatte und man mich schon gleich im Jahr drauf zu Lesungen eingeladen hat, also zu Lectures. Und das habe ich dann eigentlich jetzt seitdem verfolgt und ein sehr intensives Netzwerk dort aufgebaut mit einer Gastprofessur in Tianjin für 3 Jahre, die ich da wahrgenommen habe. Viele, viele Ausstellungen. Und ich denke, dass es schon im Sinne auch von Peter und Irene Ludwig gewesen wäre, das zu tun, weil der asiatische Raum und insbesondere natürlich die Chinesen, aber eben auch die Japaner und die Südkoreaner unglaublich aufgeholt haben und mittlerweile ja auch sehr, sehr stark im Kunstmarkt sind. Und man kommt an diesen Positionen nicht vorbei. Und ich fand immer, man sollte den Puls der Zeit auch wirklich deutlich machen, auch in unserem Museum. Und man sollte zeigen, da wächst eine neue Generation an Künstlern auf, die einerseits ein anderes Kunstverständnis haben, auch ein anderes Verständnis von Vermittlungsarbeit, die aber aus meiner Sicht ein unfassbares Potenzial mitbringen, weil sie auch staatlicherseits extrem gefördert werden. Also es gibt seit dieser Zeit sehr, sehr viele Museumsgründungen, sowohl private als auch natürlich staatliche Museumsgründungen. Es gibt einen großen Aufschwung an den großen Kunstakademien. Künstler werden teilweise anders gefördert. Ja, natürlich auch mit Blick auf die kommunistische Regierung, die da schon ein deutliches Auge drauf hält, wen sie akzeptiert und wen nicht. Das muss man natürlich mitsehen und mitdenken. Aber es ist trotzdem ein großes Feld dort entstanden, was ich wirklich sehr faszinierend finde. Und dieses Faszinosum, fand ich, sollte ich auch nach Koblenz bringen.
Welche Herausforderungen stellen sich für ein Museum für zeitgenössische Kunst in einem historischen Gebäude?
Ja, sehr schöne Frage. Ein historisches Gebäude, was wir alle unfassbar lieben, weil wir schon diese Geschichte einfach spüren. Über 800 Jahre ist unser Gebäude alt, vom Deutschen Orden gegründet. Wir sind direkt an der ehemaligen Stadtmauer. Wir sind das Deutsche Eck, tatsächlich das historische Deutsche Eck. Da sind wir sehr stolz drauf. Wir haben den Blick auf die St. Kastor-Kirche als älteste Kirche in Koblenz, aber eben auch auf das Monument von Kaiser Wilhelm I. Also wir sind sozusagen in einer historisch hochbedeutsamen Ecksituation, am Deutschen Eck eben auch. Und das war natürlich vor allen Dingen für Peter Ludwig ganz wichtig, in einem Gebäude vielleicht sein Museum untergebracht zu wissen, was eben auch diese katholischen, ne, christlich-katholischen Wurzeln hat. Das war ihm schon sehr wichtig und denke der Irene Ludwig auch. Aber es ist natürlich ein beengtes Gebäude. Und ganz im Anfang habe ich natürlich davon geträumt, dass wir dieses Gebäude durch einen Erweiterungsbau vielleicht noch mal etwas größer hätten ausufern lassen können. Und wir hätten dann in dem historischen Gebäude uns vorgestellt, dass wir nur die Sammlung zeigen, weil die können wir leider eben ja nur rudimentär zeigen, wenn wir diese Wechselausstellung beibehalten. Und wir hätten dann in diesem Ausstellungspavillon eher die Ausstellungen gezeigt, aber hätten vielleicht zusätzlich auch einen größeren Raum für die Museumspädagogik gehabt. Das ist ja bei uns auch sehr beengt. Das findet ja im Grunde im Treppenhaus statt oder in den Ausstellungsräumen. Und das ist alles nicht wirklich ideal. Also da würde ich mir schon wünschen, wir könnten uns einfach mehr ausbreiten. Wir könnten das mittlerweile auch deutlich professioneller machen, als wir das aufgrund der Enge tun können. Und natürlich ist so ein altes Gebäude auch natürlich sehr kostenintensiv. Das ist auch klar. Insofern sind wir einerseits dankbar, dass jetzt das zentrale Gebäudemanagement dieses Haus quasi bespielt. Aber es hat immer auch natürlich kleine Einschränkungen, nennen es wir immer so, ne? Also wo wir nachbessern müssten, wo wir das moderner halten müssten und so weiter und so fort. Und das ist alles sind langwierige Prozesse, sind natürlich kostenintensiv, das will keiner hören. Insofern, ja, wir, glaube ich, wir machen das Beste draus aus diesem wirklich fantastischen Gebäude, was alle lieben, auch die Künstler lieben. Aber das ein oder andere bedürfte schon noch mal einer gewissen Nachbesserung.
Und welche Herausforderungen stellen sich heutzutage für ein städtisches Museum, das an öffentliche Mittel gebunden ist?
Für städtische Museen ist natürlich die öffentliche Hand ganz wesentlich. Und es kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass in den letzten Jahren und jetzt natürlich ganz akut noch mal die Budgets sehr auf den Prüfstand gestellt werden. Natürlich kann man alles, was sozusagen Pflichtaufgabe sind, wird ja nicht gekürzt, sondern wird ja im Zweifelsfalle sogar noch erhöht, gemäß Inflationsrate und was da alles erforderlich ist. Bei der Kultur sind wir im Bereich der freiwilligen Leistung. Große Verbände sind da dran, von diesem Tenor freiwillige Leistung wegzukommen. Und das würde ich aus meiner Sicht auch sehr, sehr begrüßen, weil es eigentlich Unsinn ist zu sagen, Kultur ist ein freiwilliger Bereich. Ich rede zumindest über städtische Museen oder auch Nationalmuseen, Landesmuseen. Da würde ich sagen, das sind keine freiwilligen Leistungen. Das sind ja Leistungen, die eine Kommune, ein Land, ein Staat für seine Bürger erbringt. Dafür bringen Bürger auch Steuergelder auf. Und wenn man schaut, wie viele Menschen in Museen gehen, dann sind es immerhin nominell mehr als in Fußballstadien. Das sieht man immer nicht, aber nominell ist das so. Und das mag ja für bestimmte Museen jetzt nicht in der Masse so tragfähig sein, aber ist es dann im Durchschnitt, im Bundesdurchschnitt ist es das schon. Und da denke ich, dass das deutlich macht, dass Menschen das Bedürfnis haben, in Museen zu gehen. Und deshalb ist es Unsinn, darüber nachzudenken, dass wir freiwillige Leistung sind und das immer weiter gekürzt werden kann. Und Museen sind auch per Definition, ich sage jetzt mal die ICOM-Definition, die sagt, Museums are not for profit. Also sie sind eben nicht auf Profit ausgelegt. Und wenn ich den kommunalen Haushalt sehe, dann haben wir die Pflicht, Gelder zu generieren. Wir müssen Gelder bringen, bevor wir eben das ausgeben dürfen. Alles schön und gut. Aber ich glaube, dass manche vergessen, dass wir eben kein profitables Museum sein müssen, per Definition, weil wir eben einen Bildungsauftrag haben. Und der ist ja auch ganz groß. Und es ist das, was wir tun, machen wir ja nicht aus Selbstbespaßung, sondern weil wir davon ausgehen, dass wir damit die Gemeinschaft, die Bürger dieser Stadt, aber auch des Landes, die Touristen, die hier hinkommen, dass wir denen ein kulturell hochwertiges Programm liefern.
Vielen Dank für das informative Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörer. Was sich hinter unserer Sammlung verbirgt, erfahren Sie in der nächsten Folge. Kunst im Wandel. Ein Museum, das bleibt. A très bientôt. Bis ganz bald.
Sie hörten das Deutschherrenhaus in Koblenz. 100 Jahre Peter Ludwig. Folge 2 eines Podcasts des Koblenzer Ludwig-Museums. Gesprochen von Jona Müß. Produktion und Regie Noah Waldecker. Text: Ludwig Museum Koblenz. Musik: Exact Lab.